Hallo und ganz herzlich willkommen beim Public Interest Podcast, dem Podcast des Prototype Fund. Im Prototype Fund fördern wir Open Source Software mit gesellschaftlichem Mehrwert. Ich bin Patricia und mit mir diesen Podcast moderiert.
Hallo, hier ist Paul.
Und genau, wir sind heute hier mit unserer lieben Kollegin Sophia.
Hallo.
Warum sie hier ist, sagen wir gleich. Genau, in dieser Staffel geht es ja um Open Source und Barrierefreiheit und in dieser Folge ist unsere Kollegin Sophia mit dabei, die in unserem Team die Begleitforschung verantwortet. Im aktuellen Trendforschungsreport, der gerade veröffentlicht wurde, geht es auch um das Thema Open Source und Barrierefreiheit. Und da haben wir gedacht, das passt ja natürlich extrem gut, sich dann auch mal.
Was ein Zufall.
Ja, genau. Sich dann auch mit Sophia darüber zu unterhalten, was sie für diesen Trendreport alles so erforscht hat. Zuallererst sagen wir nochmal Hallo Sophia, möchtest du noch zwei, drei Worte über dich sagen?
Hallo, ich bin Sophia, vielen Dank für die Einladung. Ich mache beim Prototype Fund die Begleitforschung. Begleitforschung deswegen, weil ich den Prototype Fund als Förderprojekt begleite. Das heißt, ich gucke mir an, wie die Förderung auf die Projekte wirkt, was vielleicht verbessert werden könnte, was schon gut läuft. Und außerdem begleite ich auch die Open-Source-Softwareentwicklung in Deutschland durch meine Forschung. Ich gucke mir an, wie zum Beispiel Open-Source-Communities sich organisieren, wie sie sich finanzieren, an welchen gesellschaftlich relevanten Problemen sie arbeiten und bei welchen gesellschaftlichen Problemen es vielleicht noch Handlungsbedarf gibt. Und ein solches Thema war eben die Barrierefreiheit, über die wir heute sprechen wollen.
Dann, genau, haben wir ja gerade schon gesagt, in dem Trendbericht, der jetzt gerade erschienen ist, hast du dich eben mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandergesetzt. Gab es da zum Beispiel eine unerwartete Erkenntnis für dich? Irgendwas, was dich überrascht hat?
Ja, einiges. Also zum Ersten vielleicht so das Naive erstmal, dass ich als Hintergrund, ich habe keine Behinderung oder eine schwerwiegende Einschränkung, die es für mich an vielen Stellen schwer macht, Technologien zu nutzen. Und in der intensiveren Auseinandersetzung dann mit dem Thema hat es mich doch auch an vielen Stellen nochmal überrascht, wo ich einfach gar keine Ahnung hatte,
ja,
wie schwer Dinge fallen können. Und aber auch, was es da dann schon wieder schon alles gibt, was mir nicht klar war, was alles möglich ist. Und zum anderen habe ich mit vielen Personen gesprochen, die schon länger sich mit digitaler Barrierefreiheit auseinandersetzen und in FOSS-Projekten arbeiten. Und die haben mir berichtet, dass es eigentlich vor 10 bis 20 Jahren schon mal mehr Aufmerksamkeit gab für das Thema,
ja,
die dann an vielen Stellen jetzt erst wieder auflebt oder an vielen Stellen auch nicht, mhm, wo man eigentlich schon mal weiter war.
Aber weißt du, warum es schon mal mehr Interesse gab und das dann irgendwie wieder verschwunden ist? Oder haben die das irgendwie, hatten die anderen Leute dann Vermutungen zu, oder?
So richtig konnte ich das nicht mir erklären. Also ein Punkt ist vielleicht so, dass es da so eine Motivation gab und dann vielleicht man einfach auch gemerkt hat, wie schwierig das ist und an vielen Stellen dann auch irgendwie die Organisation fehlte oder das Wissen.
Mhm.
Oder auch die Ressourcen dafür. Aber so ganz genau kann ich mir das nicht erklären.
Meine spontane Idee wäre jetzt gewesen, dass das so ein bisschen an der, vor 20 Jahren war das Internet und diese ganzen digitalen Technologien noch so sehr nerdy und sehr dominiert, glaube ich, von so Hackerinnen. Und die quasi immer schon eher so darauf aus waren, wir machen das alles selber und wir wissen, wie Sachen laufen und so. Und dann kamen so Facebook, YouTube, diese großen Unternehmen, die quasi dann erst das einerseits das Internet zum Massenware gemacht haben, aber damit auch den Fokus halt verschoben haben, weg von quasi jeder kann irgendwie selbst einstellen, wie man das haben will, zu wir machen halt Produkte für die Masse. Ist das eine Erklärung?
Ja, vielleicht. Das könnte sein, aber ich kann das nicht. Ich kann es nicht genau sagen.
Ja. Wie bist du denn allgemein dabei vorgegangen, so zum Thema Barrierefreiheit zu forschen? Also gibt es da irgendwie eine gute Quellenlage? Gibt es da gute Adressen, die sich sozusagen damit beschäftigen?
Ja, also ich habe als erstes damit angefangen, mir die Projekte, die es beim Prototype Fund schon gibt, also die schon mal vom Prototype Fund gefördert wurden, mir anzusehen. Das war sozusagen auch die Motivation dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir beobachtet haben, dass es immer mehr Bewerbungen und auch erfolgreiche Bewerbungen gibt beim Prototype Fund. Und ausgehend davon habe ich dann nach Literatur recherchiert. Mhm. Dazu gibt es auch einiges im Bereich digitale Barrierefreiheit, was dann nochmal spezifisch Open Source Software angeht, ist es schon deutlich schwieriger. Mhm. Da habe ich dann sehr profitiert von Interviews, die ich geführt habe mit FOSS-EntwicklerInnen, und die haben mir dann auch nochmal sozusagen Ideen dafür gegeben, wo ich nochmal nachgucken könnte.
Ja.
Da habe ich dann auch auf einzelnen Projektseiten oder Blogs oder Mailinglisten Informationen gefunden.
Nur eine kurze Nachfrage quasi, also FOSS-Entwickler, die zu dem Thema was entwickeln oder allgemein FOSS-Entwicklerin?
Genau, FOSS-Entwicklerin, die sich mit dem Thema schon mal spezifisch auseinandergesetzt haben.
Okay. Und genau, jetzt hast du ja gerade eben schon die Projekte erwähnt, die im Rahmen des Prototype Fund auch so Software im, sag ich mal, großen Spektrum Barrierefreiheit entwickelt haben, mit denen du auch gesprochen hast. Wie geht's denen dann sozusagen? Also werden die gut genutzt? Haben die vielleicht auch darüber gesprochen, was für die besonders schwierig war in der Softwareentwicklung? So, es ist also, du sprichst ja insgesamt viel mit unseren Projekten, weil du auch ja die andere Forschung machst, also die, wie gesagt, hast eben die Begleitforschung, wo du schaust auch, wie die Projekte die Förderung wahrgenommen haben und so. Deswegen bist du ja da viel im Austausch. Hast du irgendwie den Eindruck, bei diesen Barrierefreiheitsprojekten laufen irgendwie vielleicht Dinge auch mal grundlegend schwieriger oder so, weil die andere Hürden haben?
Also ich habe mir viele Projekte angeguckt, und bei denen, die schon in etwas früheren Runden gefördert wurden, gibt es zwei, die weiterhin erfolgreich sind. Das ist zum einen das Projekt Code Mirror. Das ist ein webbasierter Quellcode-Editor, der im Rahmen der Prototype Fund Förderung im Hinblick auf Barrierefreiheit weiterentwickelt wurde. Mhm. Also gerade bei Entwicklungswerkzeugen gibt es Barrieren, zum Teil dadurch, dass farbliche Hervorhebungen oder Einrückungen Informationen darstellen, die dann aber zum Beispiel nicht mit einem Screenreader ohne weiteres zu lesen sind.
Ja, klar. Mhm.
Oder sie lassen sich zum Teil nur mit Maus benutzen.
Stimmt.
Mhm. Und Code Mirror wurde dann eben so weiterentwickelt, dass es leichter mit Screenreader und nur mit Tastatur bedienbar ist.
Mhm.
Und das Projekt bestand eben schon vorher und ist auch jetzt mit dieser Erweiterung erfolgreich und wird genutzt. Und ein weiteres Projekt ist das Projekt Open Theater.
Mhm.
Das stellt eine Schnittstelle bereit, um Gebärdensprache, Übertitelung und Audiodeskription für Theaterstücke auf mitgebrachte Geräte zu bringen. Das wird jetzt unter einem, also das ist sozusagen aufgegangen in ein anderes Projekt und wird da aber auch in verschiedenen Theaterproduktionen in Europa genutzt.
Mhm.
Bei den anderen Projekten, ich habe ja schon gesagt, das ist eher so eine Tendenz zu mehr Barrierefreiheitsprojekten gibt, ist es eigentlich noch ein bisschen zu früh,
ja,
sozusagen wirklich zu beurteilen, ob die jetzt langfristig bestehen können, weil die meist noch im Prototyp-Status sind.
Ja, klar.
Da muss man also noch ein bisschen Geduld haben. Mhm. Die Hürden oder Probleme sind zum Teil die gleichen wie auch bei anderen Projekten. Also einmal, dass es bei neuen Projekten schwierig ist, eine finanzielle Grundlage oder eine EntwicklerInnen-Community aufzubauen. Was dann nochmal ein bisschen spezifischer ist, ist dann vielleicht, dass die Aufgaben, die erforderlich sind, also die sich stellen bei Barrierefreiheit, sind nicht immer die spannendsten. Das heißt, man kann nicht immer davon ausgehen, dass dann in der Community sich freiwillig jemand findet, das zu übernehmen.
Du meinst jetzt so aus der technischen Perspektive nicht so spannend, also kann man jetzt nicht so fancy rumcoden, sondern müssen eher so Sachen abarbeiten sozusagen, oder?
Ja, gerade in bestehenden Projekten, wo das nicht von Anfang an mitgedacht wurde, sind das dann oft eben keine neuen Features, die entwickelt werden, sondern es sind welche, die schon da sind, wo es aber ein Problem gibt und dann muss dieses Problem gelöst werden, aber das ist nicht das, wo nicht sich die Leute drum reißen. Hack,
auf dem man sich einigen kann, sondern eher was
muss man halt machen. So.
Genau. Ja. Und bei User-Tests ist es dann eben auch manchmal etwas schwieriger, weil die Gruppe oder die Personen, die man da sucht, noch spezifischere sind, die auch nicht immer in den FOSS-Communities so stark repräsentiert sind.
Ja.
Und ein weiteres spezifischeres Problem ist, dass es manche EntwicklerInnen gibt, die zwar dieses Bewusstsein dafür haben und auch die Motivation, also das heißt, die wollen etwas machen, aber praktikable Informationen, also anwendungsnahe Informationen zu finden, ist nicht immer so leicht, gerade bei nicht webbasierter Software ist es zum Teil ein Problem. Das heißt, selbst wenn die Motivation da ist, ist es nicht immer so leicht, das dann umzusetzen und externe Hilfe zu beauftragen, also zum Beispiel BeraterInnen, das kostet dann eben wieder sehr, sehr viel Geld.
Ja.
Gerade weil das ein Thema ist, was gerade so größer wird und die BeraterInnen dann entsprechend weniger und teuer sind.
Ja. Und sind die Herausforderungen, die du jetzt für unsere Projekte in Anführungszeichen genannt hast, würdest du sagen, sind das dann auch so ein bisschen die Gründe, warum es insgesamt noch so viel Software gibt, die nicht barrierefrei ist? Oder spielen da noch andere Gründe mit rein?
Ja, also das sind wichtige Gründe, würde ich sagen, auch in anderen Projekten. Gerade sehr große und auch kommerzielle Projekte, die in Unternehmen oder auch von staatlichen Stellen genutzt werden, ist es schon oft deutlich weiter. Mhm. Einmal, weil da eben die gesetzlichen Verpflichtungen zum Teil da sind und auch, weil die finanziellen und personellen Kapazitäten größer sind.
Mhm.
Du sagst jetzt, dass die finanziellen und personellen Kapazitäten größer sind. Ich hätte eher gedacht, dass Unternehmen zum Beispiel halt eher nicht so sehr auf Barrierefreiheit achten, wenn sie es nicht müssen. Also quasi vielleicht schon eine Website bauen, die am Ende, sag ich mal, vielleicht von einem Screenreader lesbar ist, weil das eine große Zielgruppe ist, aber vielleicht jetzt nicht von allen Screenreadern, sondern nur von bestimmten oder irgendwie so. Also so, ich dachte immer eher, dass Unternehmen so gerade so das abbilden, was sie noch maximal mitnehmen können und wo es sich quasi noch lohnt und dann aber auch nicht mehr. Also
ja.
Oder würdest du sagen, dass es schon so ist, dass Unternehmen auch mehr auf Barrierefreiheit achten mittlerweile?
Also zum Teil müssen sie eben jetzt auch. Also ab 2025 sind auch Unternehmen in vielen Fällen in Deutschland dazu verpflichtet, Barrierefreiheit umzusetzen. Und zum anderen setzt sich schon auch immer mehr das Verständnis durch, dass da auch eine ganz große Zielgruppe und insofern natürlich auch ein großer Markt hinter verbirgt. Also dass, wenn beispielsweise alte Menschen den Online-Shop nicht nutzen können, dass dann...
Das ist in Deutschland ein großes Problem.
Ja, nicht nur in Deutschland, aber genau, dass dann eben auch Verluste damit einhergehen. Und gerade in den USA... Da muss man natürlich jetzt abwarten, wie sich das in Deutschland entwickelt, aber gerade in den USA ist auch die Situation so, dass es regelmäßig dazu kommt, dass Unternehmen verklagt werden. Und da ist natürlich dann auch ein finanzielles Risiko durch diese Rechtsunsicherheit gegeben.
Also wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann ist es ab 2025 so, dass auch Unternehmen eher dazu verpflichtet sind, ihre Software, die sie bereitstellen, barrierefrei bereitzustellen.
Genau.
Richtig. Und jetzt aktuell ist es ja auch schon so, dass zumindest Webseiten von öffentlichen Stellen oder die öffentlich gefördert sind, zum Beispiel auch unsere Webseite, weil wir ja auch mit BMBF-Mitteln gefördert sind, dass ja da zum Beispiel auch die Webseiten aktuell schon barrierefrei zugänglich sein müssen. Gibt es auch solche Ideen wie, also zum Beispiel eine große Forderung, die wir ja gut können, ist Public Money, Public Code. Ne? Mit öffentlichen Geldern soll nur Open Source Code entwickelt werden. Und gibt es auch so Bestrebungen in die Richtung wie so Public Money Inclusive Code oder so, dass wenn so Software mit öffentlichen Geldern entwickelt wird, dass das dann auch barrierefrei passieren soll? Gibt es da so Forderungen oder Bestrebungen in die Richtung? Weißt du das?
Ja, und das spielt auch bei Vergabe von solchen Projekten schon eine Rolle, immer mehr. Mhm. Es ist natürlich dann letzten Endes die Frage, wer kontrolliert das, dass das tatsächlich der Fall ist. Da müssen natürlich müssen da die Kompetenzen da sein bei den AuftraggeberInnen, dass die überhaupt einschätzen können, ob das so Sinn ergibt.
Ja.
Und es gibt eine Stelle in Deutschland, die das auch überprüft, und die hat zum Beispiel mal sich angeguckt, wie viele Websites von staatlichen Stellen barrierefrei sind und da erhebliche Mängel festgestellt. Da ist natürlich dann die Frage, was passiert mit dieser Erkenntnis? Also
ja.
Und das, obwohl die staatlichen Stellen schon dazu verpflichtet sind, barrierefrei zu sein.
Genau,
eigentlich.
Ja.
Krass.
Und was passiert jetzt damit?
Also ich denke, der Druck wird schon größer, aber es gibt da, soweit ich weiß, keine Geldbußen, die da in erheblichem Maß durchgesetzt werden, was ja bei staatlichen Stellen auch sowieso immer schwierig ist.
Ah, okay, also ein bisschen wie so Klimaziele. Man verpflichtet sich dazu, aber wenn man es dann nicht schafft, dann...
Gibt es eine Stelle in Deutschland, die böse ist, und das war's dann?
Naja,
zumindest
gut.
Bisher.
Ja.
Also ich denke, da wandelt sich schon etwas, sicherlich nicht schnell genug, aber wie gesagt, es müssen da eben auch die Kompetenzen aufgebaut werden und da ist schon auch Bewegung zu beobachten.
Der Trend geht also in die richtige Richtung.
Ja, also wir sprechen jetzt wieder, also jetzt, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf Software bei staatlichen Stellen. Und jetzt nicht spezifisch FOSS. Mhm. Manchmal ist es auch FOSS, aber Public Money, Public Code ist nicht immer
ist
der Fall.
Forderung.
Deswegen, ja.
Ja, und so ist es ja also schwer zu übersehen, dass irgendwie spätestens seit alle Leute die ganze Zeit sich irgendwelche lustigen kleinen Sachen von ChatGPT ausgeben lassen, dass irgendwie KI ein großes Ding ist. Wir bemerken es natürlich auch immer in den Einreichungen beispielsweise und auch darüber hinaus, ist einfach also nicht zu übersehen. KI, ja, das große Thema, alles klar. Also da kann man durchaus ja auch kritische Sachen dran sehen, aber ich glaube, was ich fragen will, ist, siehst du es denn, dass beispielsweise KI dabei helfen kann, digitale Produkte, Software im Speziellen barrierefreier zu machen und vielleicht auch individueller barrierefrei, irgendwie, dass es so anpassbar ist auf einzelne Bedürfnisse? Siehst du das irgendwie, dass das sinnvollerweise vielleicht auch so passieren könnte?
Ja, also ich denke schon, dass das unterstützen kann. Mhm. Es gibt gerade im Bereich Umwandlung von Audio zu Text, von Bild zu Text oder andersherum schon große Potenziale, was KI angeht, da Prozesse zu automatisieren. Da gibt es auch ein Beispiel aus dem Prototype Fund, nämlich das Projekt Transcribe, wo auch KI dafür genutzt wird, Audio automatisiert zu transkribieren. Mhm. Und das wird immer besser. Das heißt aber nicht, dass das immer verlässlich ist. Und je nachdem, um was es da geht, also beispielsweise auch, wenn es darum geht, Bilder automatisiert zu beschreiben, Alternativtexte zu erstellen, ist es sicherlich weiterhin sinnvoll, dass jemand, der sehen kann, das nochmal überprüft, weil Menschen, die nicht sehen können, das eben nicht überprüfen können. Das heißt, die sind davon abhängig, dass es stimmt. Mhm. Und je nachdem, worum es da geht, also gerade wenn es um Berichterstattung geht, ist es eben schon sehr wichtig, dass die Informationen da richtig dargestellt sind.
Also das heißt, du würdest sagen, wenn ich jetzt in Zukunft, in einer ideellen Zukunft, auf Mastodon ein Bild hochlade, dann wird mir automatisch ein Alternativtext vorgeschlagen, den ich dann entweder bestätigen kann oder zum Beispiel anpassen kann, weil irgendwie eine Farbe nicht stimmt oder was auch immer.
Ja, zum Beispiel.
Okay, das klingt eigentlich ganz nett. Endlich mal ein sinnvoller Einsatz für KI.
Ja, schon. Ich will das jetzt nicht zu einer KI-Folge machen. Nur, also was ja eh immer so ein Ding ist bei KI, ist ja die Frage nach dem Ressourceneinsatz und der Ressourceneffizienz. Und irgendwie, ich finde das persönlich immer total schwer abzuschätzen, sozusagen, was wiegt jetzt schwerer in dem Fall, wenn ich jetzt irgendwie so ein Bild hochlade, ob ich mich da jetzt eine Minute hinsetze und was tippe oder ob ich das tippen lasse und dann eh nochmal drüber lese. Aber das ist, also, ja, egal. Ist jetzt vielleicht so eine extrem unnötige Detailfrage. Aber in dem Fall zum Beispiel ist es natürlich irgendwie eine Arbeitserleichterung, eine kleine.
Ich glaube, es kann ja auch dazu führen, dass Leute überhaupt erst eine Bildbeschreibung einstellen. Weil ich glaube, wir achten da natürlich drauf, wenn wir Bilder hochladen, dass wir das machen. Aber wenn Leute privat Bilder aus, keine Ahnung, ihrer Freizeit posten, dann machen sie das wahrscheinlich eher nicht, würde ich jetzt sagen, nicht, weil sie denken, oh mein Gott, ich möchte nicht, dass Leute mit einem Screenreader mein Bild sehen können, sondern weil sie einfach dafür keine Energie aufwenden wollen.
Mhm.
Ich würde sagen, da bringt es das dann schon, aber es ist eine Detailfrage.
Ja, okay, du hast also jetzt schon so an so ein paar Stellen fallen lassen, was irgendwie so Herausforderungen sind für so Softwareprojekte und irgendwie schon mitbekommen, okay, irgendwie Leute, die das überprüfen sollen, gibt es vielleicht gar nicht so viele, die dann irgendwie auch so die entsprechenden Fähigkeiten haben und irgendwie wissen, worauf es ankommt. Und dann ist irgendwie Geld wahrscheinlich am Ende ganz auf der Knackpunkt. Aber dann gibt es vielleicht noch irgendwie andere Ressourcen, die es braucht, damit so die digitale Zukunft barrierefreier werden kann, als sie es aktuell ist?
Ja, also ein Punkt, den ich ja eben schon mal angesprochen hatte, ist sicherlich auch die Organisation innerhalb von, wenn wir jetzt auf Open-Source-Software gucken, von Interessengruppen oder Expertinnengruppen. Also das gibt's auch in vielen FOSS-Projekten schon, dass es Unterprojekte oder Teilgruppen gibt, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen. Das ist eben besonders in größeren Projekten der Fall. Und die bestehen aber nicht immer über längere Zeit oder sind nicht immer so präsent, wie sie sein können, würde ich sagen.
Mhm.
Ein weiterer Punkt ist auch natürlich die Offenheit von Open Source Communities, dass überhaupt Leute mit Behinderung oder Einschränkung mitmachen können und auch wollen. Und da ist es einmal die Offenheit von den FOSS-Communities, aber auch, dass die Leute überhaupt selbst die technischen Kenntnisse haben. Da spielt dann Bildung eine Rolle, sowohl bei den Leuten mit Einschränkungen, dass die sich für IT interessieren und entwickeln können. Und zum anderen, dass eben die IT-Leute ohne Behinderung oder Einschränkung mehr zu barrierefreier Softwareentwicklung lernen.
Mhm.
Und worüber ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe, als Teil des Prototype Fund, wie kann Förderung da einen Beitrag leisten?
Ja.
Und da habe ich verschiedene Maßnahmen gefunden, die auch in Förderprojekten, Programmen schon umgesetzt werden. Zum Beispiel kann man dazu verpflichten, also es zur Bedingung machen, wenn du die Förderung bekommst, dann musst du das auch barrierefrei machen nach gewissen Standards. Oder dass bei der Bewerbung schon abgefragt wird, wie willst du das barrierefrei machen? Und das dann eben in die Auswahl mit einfließt. Das ist, denke ich, gerade bei Projekten, wo es darum geht, dass es dann an Stellen eingesetzt wird, die im öffentlichen Interesse sind, also zum Beispiel staatlichen Stellen, sinnvoll und wichtig. Es hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn die Kompetenzen nicht da sind, da vielleicht dann Projekte rausfallen oder sich nicht bewerben, weil sie denken, damit, das ist zu schwierig, das kann ich nicht umsetzen. Oder man kann sicherlich auch fragen, ob bei Software im Prototyp-Stadium schon die volle Umsetzung der WCAG-Standards Voraussetzung sein muss.
Ja, wobei halt andererseits, sonst kommt man ja wieder genau dahin, dann hat man irgendwie einen Prototyp oder vielleicht was, was noch über diesen Stand hinausgeht. Und dann muss man wieder anfangen, die ganze Barrierefreiheit reinzuprogrammieren. Das ist ja dann, wenn genau. Ich dich richtig verstanden habe, genau wieder das, was niemand machen will.
Genau, also ja. es sollte schon auf jeden Fall, also ich denke, da wo Förderprogramme und Projekte ansetzen können, ist das von Anfang an in den Entwicklungsprozess da
mit einzubeziehen.
Genau, also da auf die Agenda zu setzen, was eine Möglichkeit ist, das vielleicht etwas mit weniger Hürden zu verbinden ist, dass man Unterstützungsangebote gibt, die optional sind sozusagen, also keine strengen Kriterien, das musst du erfüllt haben, sondern eher sagt, wir geben euch Ressourcen für User-Tests oder wir geben euch Mentoring oder Audits. Und, und das so als Angebot gibt, das ist sicherlich an vielen Stellen sinnvoll. Ist natürlich auch mit mehr Kosten verbunden, aber kann sicherlich helfen, dass gerade die Leute, die das als Problem sehen, aber nicht so richtig wissen, wie man das eigentlich umsetzen kann, da an die Hand genommen werden.
Und es ist ja vielleicht auch das eine zu sagen, ihr müsst nach den 6 Monaten zu 100% alle Standards erfüllen und das andere zu sagen, es wäre gut, wenn ihr schon bei der Idee oder bei der Entwicklung mitdenkt, dass es barrierefrei werden sollte am Ende, ohne das quasi zur harten Voraussetzung zu machen. Also es ist ja vielleicht auch ein Weg dazwischen.
Genau. Also ich meine, die lassen sich natürlich auch miteinander kombinieren. Dann kommt es drauf an welchem Punkt sozusagen die Förderung stattfindet. Es geht darum, ein ganz neues Projekt zu entwickeln, das dann im Prototyp-Stadium ist am Ende der Förderung, oder ist es etwas, was dann schon weiter ist und danach produktiv im Einsatz sein soll.
Ja.
Was ich noch einen sehr interessanten Punkt aus dem Trendforschungsbericht war, da gehst du kurz auf die Open-Source-Definition an sich ein und dass quasi die Voraussetzung für Open-Source-Code bisher schon ist, dass keine spezifische Personengruppe ausgeschlossen werden darf, aber nur auf der Lizenzseite. Also quasi nur, niemand darf ausgeschlossen werden, davon diese Software zu nutzen. Und gleichzeitig bleibt aber die Frage, gibt es sonstige Barrieren? Das ist überhaupt offen. Würdest du sagen, es wäre ein guter Schritt, das in eine Open-Source-Lizenz mit aufzunehmen? Oder würde das eher so ein bisschen die Entwicklung hemmen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob da dann sozusagen die Lizenz der richtige Ort ist, das unterzubringen, weil die Lizenz ja eher sozusagen die rechtliche Seite abdeckt. So, das sind die Grenzen, das darfst du damit machen und das nicht. Und genau wie du sagst, also es ist da dann eben, es wird abstrahiert davon, was die Person eigentlich kann, also was deren Möglichkeiten sind. Und ich denke, das ist eine Frage, ob das irgendwie teilhaben sollte in der Definition davon, wie FOSS verstanden wird. Das ist eben bisher eher so, dass es da um Lizenzen, also was darf ich, was muss ich, und Transparenz, also der Code ist veröffentlicht, dass das eine Rolle spielt bei den Definitionen. Gerade bei dem Punkt Transparenz ist es dann vielleicht sogar eher der Punkt, wo man das umformulieren oder anders verstehen könnte, weil da eben die Veröffentlichung, was heißt das eigentlich? Also heißt das, dass es in irgendeinem Repository ist, was aber niemand verstehen kann oder was auf irgendeiner Sprache, die niemand versteht, geschrieben ist, oder ob das so geschrieben ist, dass da tatsächlich jeder oder jede das lesen kann.
Ja.
Ist Code ohne Dokumentation wirklich öffentlich? So ein bisschen.
Genau, also diese Frage, und das ist dann natürlich eine sehr, sehr große Frage, wo ich auch nicht so genau weiß, wie man da Kriterien für schafft. Also ich denke, da ist sicherlich Raum dafür, dass man das noch ein bisschen auch anders formuliert, vielleicht in diesen Definitionen, aber da geht es bestimmt auch darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und eine Kompetenz, das dann in den jeweiligen Anwendungskontexten ausdefinieren zu können.
Ja, mich würde noch interessieren, also mein Gefühl, und das ist aber, glaube ich, eventuell sehr nischig und filterblasig, ist das so das Thema Barrierefreiheit, sowohl digital als auch also alle Lebensbereiche betreffend, so wieder so ein bisschen Aufwind sozusagen erfahren hat in den letzten Jahren. Das mag sehr doll einfach daran liegen, dass wir uns einfach jetzt im Prototype Fund mehr damit beschäftigt haben seit so ein, zwei Jahren. Aber du hast dich jetzt natürlich auch sehr viel damit beschäftigt. Und mich interessieren, ist dein Gefühl auch, dass das Thema jetzt wieder verstärkt aufgegriffen und betrachtet wird und sich da jetzt wieder mehr Leute mit befassen, als eben schon mal bei diesem ersten Peak, sage ich mal, vor 10, 20 Jahren?
Ja, da ist sicherlich die Frage, in welcher Bubble man sich da bewegt. Mhm. Ich habe da sicherlich auch kein vollständiges Bild, weil ich da jetzt eben auch nach Informationen gesucht habe und wie gesagt vor allem auch mit EntwicklerInnen gesprochen habe, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn man sich aber jetzt zum Beispiel auch die Vorträge bei FOSS-Konferenzen anguckt, da ist das Thema schon immer wieder vertreten.
Mhm.
Und es gibt auch Interessengruppen, die das Thema im digitalpolitischen Diskurs thematisieren oder da sich mit befassen und Positionen vertreten. Und allgemein digitale Barrierefreiheit, also wenn man jetzt so aus dem FOSS-Kontext rausguckt, da ist schon allein, dass es da diese Gesetzgebung gibt, die ja zum Teil eben auch recht neu ist, also zum Teil erst ab 2025 umgesetzt werden muss. Also da ist sicherlich auch Bewegung drin.
Ja.
Und mehr Interesse, ob jetzt erzwungen oder freiwillig zu beobachten.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, dass die FOSS-Community und gerade die EntwicklerInnen oft so einen Ansatz haben von: Wir müssen es selber machen und wir können das auch selber machen und vor allen Dingen, wir geben NutzerInnen viel Vertrauen. Also wir vertrauen ihnen, viele Sachen selber einzustellen, sich selber auf gewisse Sachen auch einzulassen und eben nicht immer die Default-Lösung zu nehmen, sondern quasi die am besten zu einem passt. Ne? Irgendwie, es gibt 1 Million verschiedene Desktop-Oberflächen für Linux, aber halt nur eine für Windows. Würdest du sagen, dass deswegen sowieso schon, also ich habe das Gefühl, es gibt sowieso schon so einen gewissen Hang zu so einer Barrierefreiheit unterbewusst dadurch, dass man eben Leuten sagt, hier, ihr könnt machen, was ihr wollt. Manchmal führt das aber dann auch dazu, dass man sagt, macht doch, was ihr wollt, und dann wird man damit alleine gelassen.
Ja, also wie du schon sagst, ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also da ist einmal sicherlich ein großer Vorteil von Open-Source-Software, auch im Vergleich zu proprietärer Software, dass prinzipiell die Einstiegshürden viel niedriger sind. Also einmal, wenn man die technischen Fähigkeiten hat, selbst etwas weiterzuentwickeln, aber auch einen Bug-Report zu schreiben und zu sagen, hier funktioniert etwas für mich nicht.
Mhm.
Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass Leute eben Dinge freiwillig machen und sagen, ich habe hier meinen Anteil geleistet und wenn das für dich nicht funktioniert, dann kannst du das ja umschreiben. Und das ist auf der einen und auf der anderen Seite. Also einmal, dass eben dann vielleicht EntwicklerInnen sagen, ich kann sehen, also muss ich das nicht für mich so schreiben, dass es für jemanden, der nicht sehen kann, funktioniert. Und auf der anderen Seite auch, dass Leute, für die etwas nicht funktioniert, das nicht so sehr einfordern.
Mhm.
Also eher sagen, ja, hat jemand in seiner Freizeit gemacht. Da kann ich ja jetzt nicht fordern, dass das für mich geändert wird.
Mhm.
Dabei ist es ja oft nicht für mich, sondern für mich und alle möglichen anderen Leute. Aber das sieht man dann vielleicht nicht so sehr.
Genau, und da spielt dann, denke ich, auch rein diese Vernetzung, also die es zum Teil gibt, aber die vielleicht noch größer sein könnte und dann auch ein großes Potenzial dafür hat, etwas zu ändern, dass eben Leute, wenn sie sich zusammenschließen, einmal mehr gesehen werden, aber auch sehen, dass sie nicht die einzige Person sind, die das braucht.
Und oft sind solche Maßnahmen für Barrierefreiheit ja auch nicht nur für Menschen mit Einschränkungen gut, sondern für alle, oder?
Also ich meine, das ist, glaube ich, so ein allgemeines Thema, dass Barrierefreiheit an vielen Stellen uns allen hilft. Also wenn zum Beispiel Information nicht nur über farbliche Hervorhebung dargestellt wird, sondern auch noch durch andere Hervorhebung, die vielleicht auf einer anderen Ebene sichtbar, verstehbar ist, dann ist es, glaube ich, an vielen Stellen, auch wenn man sehen kann, eine Hilfe.
Mhm.
Und zum anderen ist natürlich auch so, dass wir ja auch nicht, also zum anderen kann es ja auch jederzeit für jeden von uns mal, ob es nur zeitweise oder langfristig so ist, hilfreich sein. Und ja, ich denke, gute Usability ist immer hilfreich, nice. Und da geht das auch fließend ineinander über. Barrierefreiheit und einfach Nutzbarkeit, intuitive Nutzbarkeit, die in verschiedenen Kontexten funktioniert und mit verschiedenen Vorannahmen.
Ich musste gerade selbst tatsächlich an was denken. Es ist kein Beispiel digitaler Barrierefreiheit, aber leichte Sprache finde ich halt, also ist ja an sich also so ein Barrierefreiheitstool sozusagen, in das ich aber also auch eigentlich in fast jedem Kontext super hilfreich finde. Also ich muss irgendwie daran denken, wir haben vor einer Weile einen Brief bekommen von einem Autohersteller, der Hersteller unseres Autos ist, mit so einer Rückrufaktion für den Airbag. So, erstmal irgendwie, keine Ahnung, relativ simpler Sachverhalt, steht im Wesentlichen drinne. Ja, kommen Sie doch mal in die Werkstatt und lassen diesen Airbag austauschen, weil aktuell ist der nicht so sicher. Aber wie dieser Brief geschrieben ist, ist halt also von einem anderen Stern. Wirklich, es ist, also ich habe den Brief zweimal gelesen und war dann so, okay, ich habe eine Vermutung, was ich jetzt tun soll. Aber es war wirklich, also es war erstmal zum Anwalt gehen, das ist mir hier nicht geheuer. Wirklich, also es war so ein Reigen an Fremdwörtern und Schachtelsätzen und alle möglichen. Ich dachte mir, oh mein Gott, ihr wollt doch wirklich, also ihr wollt doch sicher gehen, dass ich jetzt in die Werkstatt komme, euch dieses Auto gebe und ihr diesen Airbag austauscht. So, das ist jetzt halt nichts, wofür man irgendwie so eine halbe Dissertation in diesen Brief klatschen muss. Und ich habe halt das Gefühl, also dass das schon was ist, was einem an sehr vielen Stellen begegnet. Gerade irgendwie auch, keine Ahnung, Briefe öffentlicher Stellen und so weiter. So administrativer Sprech ist ja oft wirklich nicht besonders zielgruppenfreundlich. Und da, also ich meine, es ist jetzt die Frage, braucht es denn wirklich immer leichte Sprache oder sollen einfach Leute jetzt nicht denken, es muss klingen wie ein Lexikonartikel, was sie schreiben. Aber also da denke ich ja zum Beispiel, leichte Sprache wäre was ich an vielen Stellen einfach extrem nützlich fände, ohne, genau, also auch ohne, dass man jetzt irgendwie den entsprechenden expliziten Bedarf hat, sage ich mal. Ist nichts Digitales, aber ist mir eingefallen. Naja.
Ja. Ja, mir ist auch noch ein Projekt eingefallen gerade, das, wo ich gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt für Menschen mit Einschränkungen entwickelt wurde, aber wo ich denke, dass sozusagen verschiedene Wege des Erfahrens auch für alle eine Bereicherung sein können. Das ist ein Projekt, wo es darum geht, in großen Datensätzen große Datensätze in Audio abzuspielen und da dann eben bestimmte Muster erkennen zu können. Und ja, also ich denke, so oft kann das dann eben auch einfach eine neue Perspektive auf Dinge für alle geben, die man unabhängig von den eigenen Möglichkeiten gut nutzen kann.
Und wenn es dann noch eine Barriere abbaut, ist ja doppelt gut.
Ja, total.
Ja, und ich denke, es ist auch nicht die Lösung, dass man das so trennt und dann irgendwie sagt, hier ist jetzt beispielsweise die leichte Spracheversion und hier ist die schwierige Spracheversion, die mit der sich alle rumschlagen müssen. Also wenn es möglich ist, Dinge einfacher darzustellen,
dann sollte man das auch tun.
Ist es für alle gut und dann gibt es keinen Grund, das irgendwie so aufzuteilen.
Ja, total.
Hier ist der Brief nochmal ein extra kompliziert.
Genau.
Für Leute, die gerne Kreuzworträtsel lösen.
Ja, wirklich wahr. Ja, vielen Dank, Sophia. Das vielen war Dank. Sehr lehrreich und spannend.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, genau, denn Trendbericht, über den wir hier gerade gesprochen haben, den verlinken wir auch in den Shownotes. Das heißt, wer sich das Ganze nochmal ausführlich zu Gemüte führen möchte, kann das tun. Und genau, viele von den Projekten, die du genannt hast, werden wir da auch nochmal explizit verlinken, damit dann Leute sich das angucken können. Ja.
Das war's von uns.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.